So schön, euch zu sehen, alle, die vom Campus Süd sind und Campus Stadtmitte, dass wir gemeinsam hier Gottesdienst feiern möchten. Und ich möchte ganz am Anfang eine Sache feiern, die irgendwie bei unserem Herzschlagabend letzte Woche ein bisschen untergegangen ist, bei den ganzen Zahlen, die wir weitergegeben haben am Dienstag. Unser Herzschlag als Kirche ist, dass unsere Kirche ein Ort ist, wo Menschen Gott erleben und aufblühen. Wir haben jede Menge Geschichten erlebt in den letzten 7 Jahren unserer Kirche und ich werde euch gleich 2 Zahlen vorlesen. Einmal, wie viele Entscheidungen für ein Leben mit Jesus in unserer Kirche getroffen wurden. Eine Zahl, wie viele Menschen sich haben taufen lassen in den letzten 7 Jahren in unserer Kirche. Und ich möchte, dass ihr diese Zahlen so feiert, als wäre einer dieser Nummern euer Bruder, eure Schwester, euer Freund, Nachbar, Ehepartner gewesen, dessen Leben für die Ewigkeit verändert worden ist. Okay, seid ihr ready? Here we go. Also, wir haben 303 Entscheidungen für ein Leben mit Jesus in unserer Kirche gehabt und 41 Personen durften wir aufgrund ihres persönlichen Glaubens taufen. Also das ist doch mal wert, gefeiert zu werden. Für alle die, die denken, dass Kirche tot ist und nicht mehr lebendig ist, die Kirche ist lebendig, mehr als jemals zuvor. Und wenn du dich für ein Leben mit Jesus entschieden hast, aber dich hast noch nicht taufen lassen, möchte ich dich ermutigen, geh diesen nächsten Schritt im Glauben und lass dich taufen. Wir sagen bei uns immer, dein Glaube ist eine persönliche, private Entscheidung, absolut, aber Jesus ermutigt uns, unseren Glauben öffentlich zu machen durch die Wassertaufe. Und es gibt einen sehr herausfordernden Vers, jemand hat mir letzte Woche gesagt, Stefan, du musst uns mehr herausfordern. Okay, hier kommt ein herausfordernder Vers. Matthäus 10, Vers 32. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Autsch, das ist doch mal eine Ansage. Und das ist das, was wir mit der Taufe machen. Wir machen ein Statement. Ich gehöre zu Jesus. Ich habe mich entschieden, nicht mehr zurück, nur noch mit ihm nach vorne. Und heute möchte ich einige Dinge weitergeben, die mir auf dem Herzen liegen für unsere Herzschlag-Kollekte. Und diese Kirche, ich glaube, unsere Kirche ist wirklich eine großzügige Kirche. Und ich bin von Herzen dankbar, auch während der Pandemie, als wir nur Online-Gottesdienste hatten, habt ihr großzügig weitergegeben, sodass wir all das machen konnten, was wir gemacht haben. Ja? Oder auch jetzt, wenn ich überlege, dieses Jahr hatten wir wöchentliche Gottesdienste. Das bedeutet, wir hatten doppelte Ausgabe an Mieten und trotzdem war es möglich, durch eure Großzügigkeit, dass wir das machen konnten. Und ich glaube, das war wirklich für uns als Kirche ein Game-Changer, dass wenn man nach dem Gottesdienst nach Hause geht und nicht sagt, hey, bis in 2 Wochen, ah ja, in 2 Wochen bin ich nicht da, also sehen wir uns in 6 Wochen wieder, sondern zu sagen, hey, wir sehen uns nächste Woche. Und wenn du nächste Woche nicht da bist, dann sehen wir uns in 3 Wochen wieder. Aber dass irgendwie Kirche mehr zusammenwächst und dass noch mehr Familie wird. Und darüber hinaus werden wir dieses Jahr wieder mehr als 30.000 Euro an verschiedene Organisationen weitergeben, die einen Unterschied machen in unserer Stadt, in diesem Land und an anderen Orten. Und wir haben noch viel mehr Möglichkeiten, die sich uns auftun. Diese Kollekte heute, die wir am Ende vom Gottesdienst nehmen werden, soll uns als Kirche befähigen, bereit zu sein für all die offenen Türen, die Gott uns im nächsten Jahr schenken wird. Und wir werden weiter nach vorne gehen in der Geschwindigkeit unserer Großzügigkeit. Und ich bitte euch einfach, betet, fragt Gott, was kann Teil von euch sein, wie wollt ihr Teil von dieser nächsten Season, nächsten Jahr machen. Aber heute möchte ich die Herzschlag-Season beenden mit einer Predigt und auf eine Art, wie ich es vielleicht bisher noch nicht in unserer Kirche gemacht habe. Und zwar, wir schauen mal in das Markus-Evangelium Kapitel 1, ab Vers 40 lesen wir Folgendes. Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und fleht ihn an, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Von tiefem Mitleid ergriffen, streckte Jesus die Hand aus, berührte ihn. Ich will es, sagte er, sei rein. Stellt euch einfach die Situation vor, da kommt ein Aussätziger mit Lepra. Und normalerweise war es so, dass die Leute, die Aussatz hatten, immer rufen mussten und Glocken hatten und gesagt, Aussatz, Aussatz, damit alle weglaufen konnten von ihm, weil die Leute Angst davor hatten. Und hier kommt ein Aussätziger zu Jesus und Jesus läuft nicht vor ihm weg. Das ist erstmal das erste Wunder, das er erlebt hat. Aber was, glaube ich, Jesus berührt hat, war diese Aussage, diese Frage, ich weiß, dass du mich heilen kannst, aber ich weiß nicht, ob du das auch wirklich willst. Ich weiß, du kannst, aber willst du das auch? Und diese Gedanken, die der Mann gedacht hatte, haben Jesus bewegt, dass er Mitleid hatte. Er heißt, vom tiefen Mitleid ergriffen, streckte Jesus die Hand aus. Und was es bedeutet ist, hat ihn bewegt. Wie kannst du nur so von mir denken, dass du denkst, ich möchte dich nicht heilen? Das hat ihn bewegt. Jesus wusste, dieser Mann brauchte Hilfe. Alle anderen liefen von ihm weg. Jesu Herz wurde bewegt hin zu ihm. Und dieses Wort Mitleid beinhaltet Leid, das tiefe Gefühle beschreibt. Das griechische Wort für Mitleid ist splagnizomai. Braucht ihr nicht auswendig lernen, gar kein Problem. Aber es spiegelt, es ist so ein ganz besonderes Wort, weil es spiegelt diese tiefe emotionale Reaktion auf Bauchebene wieder. Man könnte es auch übersetzen, es drehte ihm den Magen um. Er hörte diese Worte und sagte, wie kann er nur so von mir denken? Mein Herz ist für dich, mein Herz ist, ich will. Eine Emotion, die so stark berührt ist, dass du alles tust, was in deiner Macht steht, um diese Situation zu verändern. Das ist das Wort. Ich kann nicht anders, ich muss etwas tun. Und ich weiß, dass ich viel in unserer Kirche über Prinzipien spreche, biblische Prinzipien, wenn es um Finanzen geht. Und dass ich euch ermutige, weise zu planen. Ich bin in den meisten Fällen ein Overplaner. Ich liebe meine To-Do-Listen. Ich mag es, wenn Dinge strukturiert laufen und wir klare Budgetpläne haben, bei uns privat, aber auch hier in der Kirche, dass wir nach Überzeugung und nicht nach Gefühlen leben. Ich habe mich entschieden, dass wir unserer Kirche nie irgendwelche traurigen Videos von irgendwelchen verhungerten Kindern zeigen, weil in erster Linie ist es eine Überzeugung, dass ich gehe und nicht, ich werde irgendwie emotional manipuliert, dass ich jetzt irgendwie großzügig gebe. Und das ist mir total wichtig, aber hier sehen wir eine Seite von Jesus, wo es mehr war als nur, ja, ich bin ja der Sohn Gottes, also sei geheilt. Es war etwas, was nicht Kopfebene war, ja, bin ja dafür da, ist ja logisch, ist meine Aufgabe, sondern es berührte sein Herz. Vielleicht wisst ihr es nicht, aber wir haben diese Kollekte, die wir heute einsammeln, wir haben sie früher Visionskollekte genannt. Einfach, weil wir eine Vision, ein Bild fürs nächste Jahr malen wollten, haben gesagt, hey, lass uns glauben, lass uns geben, dass Gott einfach weiter segnet. Und wir haben es bewusst umgenannt, dass wir es Herzschlagkollekte genannt haben, weil es mehr als einfach nur eine reine Kopfsache ist, sondern mein Wunsch ist, dass unser Herz bewegt wird, dass wir das spüren, was Gott spürt und das sehen, was Gott sieht. Und das ist der Gedanke dahinter. Ich möchte kurz eine Geschichte von mir erzählen. Bevor wir diese Kirche gestartet hatten, hatte ich einen ganz besonderen Moment, wo ich das Gefühl hatte, Gott bewegt mein Herz. Es war Ende 2016, Anfang 2017. Und ich war gerade aus dem Dienst aus einer anderen Kirche rausgegangen und die Frage war für mich, wo und wie geht es weiter? Ziehen wir um, übernehme ich irgendwo eine Gemeinde und alles, was mir Gott gezeigt hat, dass Düsseldorf die Stadt ist, wo ich als Pastor Kirche bauen soll. Und ich habe echt mit Gott gerungen, weil eigentlich denkst du so, ich weiß nicht, du warst bestimmt noch nicht Pastor, aber das ist so, okay, wie macht man das und wo macht man das? Und ganz ehrlich, wenn man Pastor einer lokalen Kirche ist, also ich wollte eigentlich Wanderprediger werden. Wanderprediger heißt, dass ich nicht irgendwo fest angestellt bin, sondern überall in verschiedenen Kirchen predige. Das Coole ist, du kannst eine Predigt nehmen, 53 Mal im Jahr predigen, jeden Sonntag irgendwo anders und dann kannst du sie auswendig und alle sagen, ja Pastor, der kann die Predigt auswendig, er hat ja schon 53 Mal gehalten. Und du gehst dahin, du predigst die Predigt, kannst unangenehme Sachen sagen, keine Ahnung, was und alle feiern dich und du gehst nach Hause und du musst dich mit all den Problemen der Menschen nicht auseinandersetzen. Keine Seelsorgegespräche führen. Halleluja Gott, ich fühle mich berufen dafür. Und da habe ich irgendwie mit geliebäugelt, wo ich gedacht habe, hey, das wäre doch mal, wär wieder mal was Leichtes. So. Und alles, was kam, war, nee, das ist die Stadt. Und Gott hat mein Herz bewegt, weil als ich da in meinem kleinen Kämmerchen war, in meinem Büro, habe ich euch gesehen. Ich habe vorhin während der Lobpreiszeit, war so toll, als ich mitspielen konnte, ich habe euch gesehen, ich habe verschiedene Gesichter gesehen und für mich war das, davon habe ich geträumt. Das war mein Wunsch, nicht Wanderprediger zu sein, sondern zu sehen, wie Menschen erste Schritte im Glauben gehen. Zu sehen, diesen Schritt auf Wasser zu gehen und sagen, Jesus, ich vertraue dir. Ich möchte mit dir leben, ich möchte mein Herz für dich öffnen. Zu sehen, wie Menschen getauft werden in unserer Kirche, weiter im Glauben wachsen, da geht mein Herz auf. Zu sehen, wenn Leute freudenstrahlend vor mir stehen und sagen, jetzt weiß ich, was es bedeutet, eine lebendige Beziehung mit Jesus zu haben, da geht mein Herz auf. Und ich liebe es zu sehen, wenn Leute im Gebet auf den Knien sind in den 21 Tagen des Gebets. Ich liebe es zu sehen, wie Leute berührt werden im Lobpreis. Ich liebe es zu sehen, wie unsere Kids wie Winnie, Isabella, Joel, David groß werden in einer gesunden, lebendigen Kirche und ein starkes Glaubensfundament bekommen. Studenten zu sehen, wie sie in eine neue Stadt ziehen, niemanden kennen und diese Kirche ein Zuhause für sie wird, wo sie Freunde fürs Leben finden. Ich sehe eine starke, gesunde Kirche, die ein Ort ist, wo Menschen Gott erleben und aufblühen. Aber diese Kirche war für mich keine Gehaltsfrage. Ja, mal gucken, war ja keiner da, da gab es kein Gehalt. Und diese Kirche war auch kein Karriereplan. Okay, jetzt fange ich hier an und dann mache ich ein bisschen und dann gehe ich irgendwo weiter, wo ich mehr Geld verdienen kann, überhaupt nicht. Diese Kirche war für mich eine Herzfrage. Gott hat mein Herz berührt und für mich war so wie Martin Luther, Gott hilfe mir, ich kann nicht anders. Das ist das, wo ich spüre, wo Gott mein Herz berührt, was ich tun soll. Diese Kirche zu gründen war keine Kopfentscheidung, es war eine Herzentscheidung. Und eine meiner Herausforderungen als Pastor ist, dass Kirche nicht immer nur Familie und Organismus ist, sondern an vielen Punkten auch Organisation, Struktur. Heiligabend muss geplant werden, Weihnachtsmusicals, der Kids steht an, Surf Day muss geplant werden, 21 Tage müssen vorbereitet werden. Und wir dürfen bei all dem die Menschen und die Geschichte nicht aus den Augen verlieren. Und was uns als Kirche helfen wird, unsere DNA nicht zu verlieren, trotz zwei Standorte und mehr Menschen, die kommen, ist, dass wir alle das spüren, was Jesus spürt, was Jesu Herz bewegt. Und ich möchte, dass ihr das Mitgefühl wie Jesus habt, dass ihr euch innerlich bewegen lasst von Gott. Es gibt eine zweite Situation in der Bibel, wo wir wieder sehen, wie Jesus innerlich bewegt ist. Nämlich Matthäus 9, Abvers 35. Jesus sah etwas, was ihn bewegt. Und manchmal müssen wir erst Dinge sehen, bevor wir bewegt werden können. Hier lesen wir, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er sah etwas und dadurch wurde er bewegt. Und das ist die Herausforderung, dass wir oft nicht die Dinge sehen, die passieren. Vielleicht werdet ihr nie zu den Gemeindegründungen nach Greifswald oder Lübeck hinfahren. Ihr werdet vielleicht nie die Taufen sehen, wie Menschen verändert werden. Vielleicht werdet ihr nie beim Einsatz von Reach Mallorca am Ballermann sein, wo sich Menschen einfach komplett abschießen wollten, weil sie keinen Sinn im Leben sehen und auf einmal Jesus Christus begegnen. Vielleicht werdet ihr nie in Norduganda sein und die Kinder aus dem Sudan sehen, die in riesigen Flüchtlingslagern leben und was für einen Unterschied es für sie macht, wenn da plötzlich eine Schule oder ein Kindergarten ist und sie Bildung bekommen, eine ganz neue Tür der Hoffnung für die Zukunft sich öffnet. Oder ihr werdet nie die strahlenden Kinderaugen sehen von den Müttern im Frauenhaus, während die Mütter ihr die Geschenke überreichen und sie die Geschenke auspacken dürfen. Und eure Namen werden nie genannt werden. Aber ich weiß, wenn du es sehen würdest vor deinem inneren Auge, dann würde es dein Herz bewegen. Matthäus 25, Vers 40 sagt Jesus, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Wir tun das, was wir tun, nicht um Lob und Anerkennung zu bekommen, sondern wir tun es, weil wir es für Jesus tun, weil er unser Herz bewegt. Und ich liebe es, wenn ich in Gemeinden predige, die wir mitgeholfen haben zu starten. Vor ein paar Wochen war ich in der Kirche für Krefeld. Und zu sehen, was durch eure Großzügigkeit gesät worden ist. Bei mir ist ganz neu bewusst geworden, hey, hier, als ich bei der Kirche für Krefeld war, diesen Ort würde es so vielleicht gar nicht geben. Und es, eure Großzügigkeit war eine Riesenermutigung für die Pastoren da, diese Kirche zu starten. Es ist anders, wenn du es gesehen hast. Ich glaube, das verändert alles. Da ist meine Herausforderung, wie schaffe ich es, dass ihr das seht, was ich sehe. Wie bekomme ich das hin? Dann würdet ihr verstehen, dass diese Kollekte nicht einfach nur eine weitere Spendenaktion zu Heiligabend ist, sondern etwas, was uns innerlich bewegen sollte. Und das erinnert mich an die Geschichte von Jesus in der Bibel, als er mit seinen Jüngern unterwegs ist und sie lassen ihn an einem Brunnen zurück und gehen ins nächste Dorf, um was zu essen, zu organisieren. Und an diesem Brunnen, wo Jesus ist, hält sich eine Frau auf. Und er spricht diese Frau an, was schon irgendwie ein bisschen komisch in der damaligen Zeit war, weil Männer keine Frauen öffentlich angesprochen haben und schon gar nicht, dass Juden mit Samariter sprachen, denn es gab Spannungen zwischen den Völkern. Aber Jesus ist für mich auch da wieder der Hammer. Er durchbricht alle Gender- und Rassentrennung und Jesus spricht sie an und deswegen liebe ich Jesus so sehr. Und die Frau ist irgendwie schockiert und hier ist die Geschichte. Jesus gab ihr zur Antwort, Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Natürlich spricht Jesus hier nicht vom natürlichen Wasser, sondern er spricht von der Veränderung, die er in dem Leben von dieser Frau bewirken möchte. Und dann geht es weiter in Johannes 4, Vers 16. Geh und rufe deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Und dann Vers 19. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Sie erkennt, irgendwas ist anders. Er kennt mein Leben und verurteilt mich nicht. Er kennt mein Leben. Entweder ist er ein guter Hacker und hat alle meine E-Mails und WhatsApp gelesen oder er muss wirklich ein Mann Gottes sein. Und dann kommen die Jünger wieder und sie läuft in ihr Dorf und erzählt allen von diesem Jesus. Und dann lesen wir Vers 29. Kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, sagt die Frau, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Ob er wohl der Messias ist? Da machten sich die Leute aus dem Ort auf dem Weg zu Jesus. Und ich denke, das waren bestimmt, ich weiß nicht, wie groß das Dorf war, vielleicht 50, 100 Leute sind zusammengekommen. Und was würdest du machen, wenn 50 bis 100 Leute zusammenkommen, weil sie von Jesus hören wollen? Sie bringt die ganzen Leute dazu. Ich weiß nicht, was du getan hättest, aber die Jünger haben Folgendes gemacht. Vers 31, währenddessen drängten ihn die Jünger, Rabbi, isst doch was. Die Leute kommen, eine Predigt zu hören und sie sagen, ey, ja, lass sie mal warten, lass uns erstmal zu McDonald's gehen. Also kommt ein ganzes Dorf, um von Jesus zu hören und sie checken es nicht, weil sie so auf ihren Appetit fokussiert sind. Aber Jesus sagte, ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. Und die Jünger checken es wieder nicht. Die denken so, der hat irgendwo was zu essen bekommen und der hat einfach ohne uns gegessen. Vers 33, verwundert fragten sich die Jünger untereinander, hat ihnen denn jemand etwas zu essen gebracht? Jesus erwiderte, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Sagt ihr nicht, es dauert noch 4 Monate, dann beginnt die Ernte? Mit anderen Worten, lass uns das ein anderes Mal machen. Wir haben noch Zeit, ich habe jetzt Hunger. Die Ernte hat Zeit, in 4 Monaten machen wir das. Und Jesus sagte ihnen, hey, Bro, ich wünschte, ihr würdet das sehen, was ich sehe. Nun, ich sage euch, blickt euch einmal um und seht euch die Felder an, sie sind reif für die Ernte. Mein Punkt hier ist, wenn die Jünger, die mit Jesus gelebt haben, es verpasst haben und nicht sehen konnten, was Jesus sieht, kann es sein, dass wir auch nicht immer sehen, was Jesus sieht und Dinge verpassen? Dass wir einfach nur durch das Leben gehen und auch Kirche einfach Tradition wird, wo wir netten Kaffee trinken, mit netten Leuten quatschen und den Gottesdienst so ein bisschen über uns ergehen lassen, weil die Bibelstellen haben wir selber schon 50 Mal gelesen. Und den Song, den haben wir eigentlich auch schon zu oft gesungen. Die sollen mal irgendwas Neues spielen. Und deswegen wünsche ich mir, dass ihr die Gespräche hättet, die ich mit Menschen habe. Mit der jungen Frau, die mehrere Male versucht hat, sich ihr Leben zu nehmen. Und ein Freund sie in die Kirche eingeladen hat. Und sie Jesus Christus kennengelernt hat. Und festgestellt hat, mein Leben hat einen Sinn. Diese Frau wird nicht mehr leben, wenn es diese Kirche nicht geben würde. Und sie Jesus nicht getroffen hätte. Das macht so einen Unterschied, wenn du mit so einer Person sprichst. Es macht so einen Unterschied, wenn du die Geschichten hörst, wenn du so hörst, jetzt weiß ich, dass mein Leben einen Sinn macht. Es macht so einen Unterschied, wenn du Geschichten hörst, wie jemand, der einen echt schweren Tag auf der Arbeit hatte und irgendwie das Leben chaotisch war und ihr Ziel war, einfach von der Arbeit irgendwo in die Altstadt, um sich komplett abzuschießen. Und während sie rausgeht, trifft sie eine andere Kollegin. Und sie kommen ins Gespräch, diese Kollegin ist Teil unserer Kirche und sie sagt, hey, weißt du was, lass uns doch was essen gehen. Und sie sind im Fastfood-Restaurant und anstatt sich abzuschießen, erzählt dieses Mädel aus unserer Kirche von Jesus. Und sie ist jetzt auch Teil dieser Kirche. Es macht einen Unterschied, wenn du diese Geschichten hörst. Es macht einen Unterschied, wenn du diese Geschichten erlebst und dadurch dein Herz bewegt. Das ganze Jesus-Ding, es funktioniert immer noch. Es ist echt, Jesus Christus lebt. Es sind echte Geschichten und es ist wichtig, dass wir es immer wieder vor Augen halten. Und es geht in dieser Kirche nicht um große Menschenmassen. Wir werden immer unser Bestes geben, den einen zu sehen. Aber wir werden uns nie verantwortlich fühlen für das, was wir nicht sehen. Und wir werden nie erreichen, was wir nicht sehen. Und eigentlich möchte ich euch auf eine Reise nehmen und ich bräuchte jetzt 3 Stunden, aber ich habe vielleicht noch 10 Minuten. Deswegen hoffe ich, dass ihr irgendwie seht, was ich sehe. Meine Predigt habe ich genannt, ich sehe was, was du nicht siehst. Kennt ihr noch das Spiel von früher? Wer kennt das Spiel? Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich habe das gehasst, das Spiel. Ich finde es so dämlich, ja, weil, also, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist blau. Und dann denkst du, Stühle, keine Ahnung was. Und dann ist irgendwo ein Punkt auf der Box da hinten. Und das hat mich so genervt, dass ich nicht wusste, wo ich hingucken muss. Weil du guckst überall hin und du weißt nicht wo. Aber dann das zu erleben, ja, ich habe das Richtige rausgefunden. Und das ist oft so, wenn es auch um Kirche geht. Hey, seht ihr das? Was ich sehe, und ich hoffe, dass ihr nicht genervt seid, weil ihr es nicht seht, sondern ich hoffe, dass ich euch auf den richtigen Punkt bringe, dass ihr das Bild seht, was ich sehe. Unsere Kirche, mein Traum ist, dass wir Orte schaffen in dieser Stadt, wo Menschen Gott erleben und aufblühen. Und ich möchte euch ein Bild zeigen von unseren Anfängen, von einem Startup-Treffen 2017. Here we go. Und ich liebe dieses Bild, weil dieses Bild ausdrückt, jung und alt, gemeinsam unterwegs, den Traum Gottes zu leben. Das zu gebrauchen, was in den Händen und im Herz ist, um einen Unterschied zu machen. Ich habe ein zweites Bild mitgebracht, aus dem Schlösserquartier. Und was ich hier liebe an dem Bild ist, die Leidenschaft in der Anbetung. Einer unserer Kulturpunkte ist, wir sind begeistert und begeistern andere. Kirche ist keine Trauerveranstaltung, sondern wir sind erfüllt vom Geist Gottes. Seine Freude lebt in uns und das wollen wir weitergeben an andere Menschen. Und da habe ich euch noch zwei andere Bilder mitgebracht. Das ist der Evakuierungsgottesdienst im Holiday Inn gewesen. Das war, glaube ich, 2019. Und was ich an den beiden Bildern so feier ist, dass wir konnten keinen Gottesdienst in einem großen Raum feiern, weil es war ein Sturm draußen und ein Baustellenkran drohte auf das Gebäude zu fallen. Das heißt, kurz vor dem Gottesdienst kamen Feuerwehrleute rein und haben gesagt, ihr müsst alle aus diesem Raum raus, aber dürft auch nicht aus dem Gebäude rausgehen, ihr müsst hier drinnen bleiben. Und dann sind wir in den Flur gegangen und haben gesagt, gut, jetzt sind wir hier, jetzt können wir auch Gottesdienst feiern. Auch ohne Verstärkung, aber, und was ich so liebe ist, dass Leute ihr Herz offen hatten und so einen Hunger hatten, zu lernen und zu wachsen. Sogar, dass Leute von draußen, die eigentlich nicht rein durften, die ja zum Gottesdienst gekommen sind, durch Absperrung durchgegangen sind, sind heimlich an der Feuerwehr vorbeigeschleust haben, um in den Gottesdienst zu kommen und gemeinsam mit uns Gottesdienst zu feiern. Und ich liebe diese Leidenschaft von den Leuten zu sehen und so bewegend zu sehen, wie unser Traum, unsere Vision immer mehr Realität wird im Leben von Menschen. Und ich lade euch ganz neu ein, heute an diesem Sonntag mit mir diesen Traum zu träumen, dass diese Kirche ein Ort ist, wo Menschen Gott erleben und aufblühen. Wir haben Folgendes in unserem Visionsstatement festgehalten. Ein Ort voller Menschen, die Gott und andere Menschen lieben. Ein Ort, wo jeder willkommen und angenommen ist. Ein Ort erfüllt mit Lobpreis, Gebet und der lebensverändernden Botschaft der Bibel. Ein Ort, wo Menschen ihre Bestimmung finden und ihre Talente entfalten können. Ein Ort, der den Nöten der Gesellschaft begegnet und die Welt um sich herum verändert. Lass uns nie aufhören, ein Ort zu sein, wo Menschen willkommen ist. Denn unsere Aufgabe ist mehr als jemals zuvor, Menschen zu lieben, Einheit zu bauen, für Versöhnung zu sorgen. Wir sind berufen als Nachfolger von Jesus Christus, Brücken zu bauen und keine Mauern. Die Kirche und Christen waren für viele Jahrhunderte bekannt, wogegen sie sind und wie alt und verstaubt sie sind. Diese Kirche soll immer ein Ort der Hoffnung und der Liebe Gottes sein. Ein Ort, der sich nicht um sich selber dreht, sondern großzügig zu einem Segen wird in dieser Stadt, in diesem Land und in dieser Welt. Und wenn ich von unserer Kirche in dieser Stadt träume, dann fällt mir immer Matthäus 5, Vers 14 ein. Ihr seid das Licht der Welt. Wie eine Stadt auf einem Berg, der nachts strahlt, damit es alles Leuchtturm, schöne Anfänge am Campus Südsee, im Elterncafé, Aktionen, Zusammenarbeit mit dem Kinderdorf, dass wir mit dem Gebäude nun auch für andere Kirchen einen Ort bieten können, wo sie ein Zuhause finden. Aber genauso in der Stadtmitte, durch die Zusammenarbeit mit den Altstadtengeln und darüber hinaus mit irgendwann festen Räumlichkeiten. Wisst ihr, ich habe echt einen Traum. Ich war mit meiner Tochter in London und in der Stadt waren so viele Kirchen, die ihr Foyer einfach die ganze Woche über aufhatten. Hier, das war eine dieser Kirchen, wo einfach alle Stühle weggepackt worden sind, einfach Tische rein und es war ein Ort der Begegnung, wo es guten Kaffee gab und wo man eine Mittagspause verbringen konnte. Dann gab es hinten zwei Tische, wo drauf stand, hast du Interesse an Gesprächen, wo Mitarbeiter von der Kirche da waren und wo wir einfach ein Third Place schaffen, wo Leute hinkommen können, wo vielleicht ein Coworking Space entsteht. Weil ey, ich bin dankbar, dass wir hier sein können und dass das Hilton Hotel die Türen öffnet und das für Holiday Inn super, aber viel schöner fände ich es, wenn wir selber Gastgeber sein könnten, wenn wir selber ein Zuhause sein könnten hier in der Stadtmitte. Wie cool wäre es, ein eigenes Café zu haben, Coworking Space, wo Menschen nicht nur einen Platz zum Arbeiten finden, sondern eine geistliche Familie. Wie genial wäre es, wenn wir einen Raum für unsere Jugend hätten, die statt freitags abends in irgendeinem Club abzuhängen und auf dumme Gedanken kommen, sich in der Kirche treffen, um gemeinsam Gott anzubeten und Gottes gute Gedanken für ihr Leben hören. Was für einen Unterschied könnten wir in dieser Stadt bewirken? Und für dieses Zuhause wollen wir gleich großzügig geben. Aber genauso in unserer Stadt, wir werden weiter mit dem Frauenhaus zusammenarbeiten, mit den Altstadtengeln, mit der evangelischen Allianz und verschiedene Organisationen unterstützen, damit sie Dinge tun, die sie aus eigenen finanziellen Möglichkeiten gar nicht tun können. Und national wollen wir nächstes Jahr wieder weitere Gemeindegründungen unterstützen. Das sind Gemeindegründungen, die uns angefragt haben aus Lindau, aus Amsterdam, Bad Homburg, Neuburg und Köln. Und das macht zusammen, wenn wir all die Gemeindegründungen unterstützen, 18 verschiedene Gemeindegründungen, die wir seit dem Start unserer Kirche mit unterstützen konnten. 2 Gemeindegründungen in Berlin, eine in Leverkusen, in Krefeld, in Bamberg, Ingolstadt, Gießen, Darmstadt, Frankfurt, Wetterau, Greifswald, Lübeck, Bukarest. Und das ist der Hammer. Und alles, was wir tun, ist, wir sehen Samen, der Frucht bringt. Und da ist ein Welleneffekt, der daraus entsteht, eine Bewegung, die daraus entsteht, was echt der Hammer ist. Wir bauen nicht einfach nur Kirche für Düsseldorf. Mein Herz ist, ich möchte Reich Gottes bauen. Wir haben einen Auftrag bekommen von unserem Schöpfer, die frohe Botschaft der Liebe Gottes und der Vergebung Gottes in alle Welt zu tragen. Wir wollen es den Menschen so schwer wie möglich machen, in die Hölle zu gehen. Wir geben jedes Jahr an Gemeindegründungen und diese Gemeinden geben wiederum auch weiter an andere Gemeindegründungen und dieser Welleneffekt entsteht. Darüber hinaus werden wir weiter unseren Missionar in Uganda unterstützen, der sich darum kümmert, dass Schulen und Kindergärten gebaut werden, dass Pastoren ausgebildet werden und einfach zum Segen werden. Und wir wollen auch zum Segen sein für Israel und weiter die Zusammenarbeit stärken mit Reach Mallorca. Und all das sind eigentlich nur Zahlen und Namen, aber hinter jeder Zahl steht eine Person mit einer Geschichte. Und vielleicht denkst du dir, aber wie soll das alles möglich sein? Da sind doch gar nicht so viele Leute bei uns in der Kirche. Ja, absolut. Aber ich glaube, wenn sich eine Gruppe, wie Billy Graham sagte, wenn sich eine Gruppe von Studenten vollkommen Christus hingibt und beginnt, für Christus zu leben, egal was es kostet, könnten sie ihre Generation verändern. Ich glaube, wir brauchen Erweckung in unserem Land und in unserer Stadt. Und Geld ist kein Hindernis für Gott. Gott ist die Quelle all unserer Versorgung. Die Frage ist, kann er dich senden? Bist du bereit, dich von Jesus Christus gebrauchen zu lassen als Licht der Liebe und Hoffnung? Ich bin davon überzeugt, dass neue Erweckung entsteht und dass Gott uns die Augen öffnen möchte für die Ernte, die jetzt reif ist. In der Planung für diesen Gottesdienst hat mir Gott eine Bibelstelle aufs Herz gelegt fürs nächste Jahr, und zwar 2. Korinther 6, Vers 2. Denn Gott hat gesagt, ich will dein Gebet erhören. Nimm das für dich persönlich. Ich weiß nicht, was du für Gebetsanliegen hast, aber ich glaube, Gott will dein Gebet erhören. Es wird eine Zeit der Gnade für dich geben. Einen Tag, an dem du meine Hilfe erfährst. Genau diese Zeit ist jetzt da. Der Tag der Rettung ist nun gekommen. Ich glaube, die Zeit ist jetzt. Eine Zeit der Gnade und Rettung ist da. Wir werden in das Jahr 2025 gehen und wir werden erleben, wie Gott uns eine Zeit der Gnade schenkt und wie wir Errettung von Menschen erleben werden wie niemals zuvor. Diese Zeit ist jetzt Gnade und Rettung. Was siehst du? Wenn du nichts siehst, wirst du auch nirgendwo ankommen. Und wenn du nichts siehst, wird dich das einfach nur frustrieren. Manchmal sehen wir die Dinge nicht. Bin mit dem Navi gefahren und das Navi hat mich auf dem Weg irgendwo hingefahren. Ich denke so, ich kenne doch den Weg. Warum schickt er mich irgendwo anders rum? Weil das Navi etwas gesehen hat, was ich nicht sehe. Da war ein Unfall und die Autobahn war zu. Und ich habe mich so aufgeregt. Warum diesen Umweg und warum muss ich jetzt da lang fahren? Und vielleicht trifft es auf dein Leben zu, dass du sagst, hey, mein Leben ist nicht so verlaufen, wie ich es gedacht habe. Mein Leben ist irgendwie komisch. Ich wusste, wo der Weg lang geht. Ich wusste, was mein Traum ist. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich mache einen Umweg. Soll ich dir was sagen? Ich glaube, Gott hat etwas gesehen, was du nicht gesehen hast. Und ich glaube, dass dieser Umweg kein Umweg war. Ich glaube, dass dieser Umweg Vorbereitung und Bewahrung war für das, was Gott mit deinem Leben vorhat. Und ich möchte dich neu einladen. Sieh das, was Jesus sieht. Und manchmal sehen wir nur unsere Herausforderungen. Wir sehen unsere Probleme. Ganz ehrlich, von all dem, was du erzählst hast, Stefan, aber hey, mein Leben, ich muss erstmal mein Leben in den Griff bekommen. Ich habe so viele Herausforderungen. Wisst ihr, Es gibt eine Person in der Bibel, die hatte so viele Herausforderungen wie keine andere Person. Und zwar Paulus, der Apostel Paulus. Und wir lesen, dass er mehrmals gesteinigt wurde und ausgepeitscht wurde. Er wurde ins Gefängnis geworfen, hat mehrmals Schiffbruch erlitten. Er hatte von außen betrachtet ein miserables Leben. Aber nicht für ihn. Denn er sagt, ich sehe etwas, was ihr nicht seht. Ich habe meine Augen auf etwas anderes gerichtet. 2. Korinther 4, Vers 18. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein. Aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Diese Predigt ist nicht für eine gute Herzschlagkollekte, sondern zwei Gründe, dass du erkennst, dafür sind wir hier auf dieser Welt. Wenn du nach dem Gottesdienst rausgehst, dass du dich bewegen lässt vom Geist Gottes, wenn du Menschen siehst, dass du sie mit dem Augen Gottes siehst, dein Herz für sie bewegen lässt, eine Veränderung in ihr Leben zu bringen. Dass du, wenn du beim Kellner gleich im Restaurant bist oder am Montag beim Kassierer im Supermarkt, dass du nicht einfach an ihm vorbeigehst, sondern dass du sie siehst mit den Augen Gottes. Meine Kinder hassen das, wenn ich das mache, weil ich fange immer ein Gespräch an und versuche, die Leute zu ermutigen. Ich möchte mit einem Plus rausgehen, nicht mit einem Minus. Und dazu möchte ich ermutigen, sieh die Menschen so, wie Jesus sie sieht. Und ich glaube, wir werden ein Licht in diese Welt hineinbringen. Und das Zweite ist, ich glaube, wenn du diese Predigt nimmst, nicht nur für diesen Gottesdienst, sondern für die nächsten Tage und dir Gedanken machst darüber, wofür möchte Gott dein Herz bewegen, dann wirst du eine ganz neue Erfüllung und Bestimmung im Leben erleben. Und du wirst erleben, wie dein Leben ganz neu aufblüht. Wen siehst du in deinem Leben? Was bewegt dein Herz? Wo siehst du Leute, die verloren sind? Ist dein Ehepartner, der Jesus nicht kennt, deine Kinder, dein bester Freund, deine Freundin, dein Nachbar, deinen Arbeitskollegen? Lass neu dein Herz bewegen. Und ich habe euch eine Erinnerung auf den Platz gelegt, diese Zahnbürste. Ihr habt euch bestimmt gefragt, ist das jetzt irgendwie eine Verkaufsveranstaltung oder haben sie eine Kooperation mit? Steht gar nichts drauf. Nein, ist keine Kooperation. Ich möchte euch zu Folgendem einladen. 3 simple Schritte, okay? Der erste Schritt ist, putze dir 2 bis 3 Mal täglich die Zähne. Okay? Solltet ihr sowieso machen, aber das einfach nochmal als Erinnerung. Putze dir 2, 3 Mal die Zähne. Das zweite ist, während du die Zähne putzt, bete mindestens einmal währenddessen für den einen, den Gott dir aufs Herz legt. Vielleicht für deine Familie, für deinen Freund, für deinen Arbeitskollegen, für deinen Nachbarn, dass er oder sie Jesus Christus kennenlernt. Und das dritte ist, lad sie zum Heiligabend-Gottesdienst ein. Bei Heiligabend sagt keiner nein. Kannst du einfach einladen, sag, hey, aber fang an mit Gebet, dass diese Person kein Bekehrungsobjekt ist, sondern dass Gott dein Herz bewegt und dass du sie siehst, wie Gott sie sieht. Und das soll uns erinnern. Ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam aufstehen. Ich möchte für uns alle beten, weil diese Predigt ist nicht, ich stehe hier und hab's drauf und ihr müsst jetzt ganz viel lernen, sondern ich glaube, diese Predigt für jeden von uns. Bei all dem, was wir tagtäglich erleben, geht es so schnell, dass unser Herz einfach zugeht und dass wir einfach nur funktionieren. Bei dem ganzen Stress, der jetzt mit Weihnachten ist, und mein Wunsch ist, kurz innezuhalten und dass wir Gott einladen, dass er neu unser Herz bewegt. Gott, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier in diesem Raum ist, für jeden Einzelnen, der diese Predigt online schaut. Gott, ich bete, dass wir neu Herzensmenschen werden. Dass wir ganz neu Menschen werden, die sich von dir bewegen lassen. Gott, wir wollen das spüren, was du spürst. Gott, wir wollen das sehen, was du siehst. Gott, öffne unsere Augen, dass wir nicht mit Scheuklappen durchs Leben laufen, sondern dass wir die Menschen so sehen, wie du sie siehst, dass wir ein Licht der Hoffnung und Ermutigung für Menschen um uns herum sind. Gott, wir wollen, dass du immer mehr sichtbar in unserem Leben wirst, mit deinem Frieden, mit deiner Freude, mit Gerechtigkeit. Gott, beweg neu unser Herz. Gott, zeig uns, für wen wir beten dürfen, wen wir einladen dürfen, in dein Licht hineinzukommen. Danke, Jesus. Amen. Lass uns noch einen Augenblick stehen bleiben. Wenn du heute hier bist, ich glaube, das ist kein Zufall. Ich glaube, du bist hier, damit du heute die Gelegenheit hast, das zu erleben, wovon ich gesprochen habe. Dass du dein Herz öffnest für Jesus und dass du ihn einlädst in dein Leben und dass du erlebst, wie er dein Leben verändert. Vielleicht werden nicht all deine Probleme verschwinden, aber ich verspreche dir, er wird dein Leben erfüllen. Er wird dir deine Schuld vergeben. Er wird dir übernatürlichen Frieden schenken, der von innen kommt. Er wird dir einen Neustart schenken. Und das Tolle ist, wenn du Jesus in dein Herz einlädst, dann darfst du dich Kind Gottes nennen. Was für ein Game Changer. Und ich kann dir nichts Besseres empfehlen für dein Leben, als dein ganzes Leben Jesus Christus anzuvertrauen und ihm das Lenkrad deines Lebens anzuvertrauen. Und dieser erste Schritt, mit Jesus zu leben, ist nicht kompliziert. Du musst nicht 10 Ave Marias beten oder keine Ahnung was. Dieser Schritt, Jesus Christus einzuladen, fängt mit einem Gebet an. Dass du sagst, wenn all das wirklich wahr ist, Gott, wenn du wirklich lebst, wenn du Leben verändern kannst, wenn du alles neu machen kannst, ey, dann komm in mein Herz, komm in mein Leben und verändere mich. Und ich möchte dich einladen, dieses Gebet einfach zu beten. Vielleicht denkst du, ey, ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Kann sein, dass es nicht funktioniert, aber was wäre, wenn es doch funktioniert? Was ist, wenn ich etwas sehe für dein Leben, Gott etwas sieht, was du noch nicht siehst? Das heißt, wenn du dieses Gebet sprichst und einfach sagst, okay, ich bete das jetzt einfach mal mit. Wenn es nicht funktioniert, hast du nichts verloren, aber wenn es wirklich funktioniert, hast du alles gewonnen. Deswegen lade ich dich ein, Jesus Christus dein Leben anzuvertrauen, dein Herz für ihn zu öffnen. Und wir machen es in unserer Kirche immer so, dass wir als ganze Kirche dich unterstützen mit dem Gebet, dass du nicht alleine betest, weil hinterher kriegt er es mit, der neben mir sitzt, sondern wir alle gemeinsam beten dieses Gebet. Und dieses Gebet drückt einfach aus, Jesus, ich möchte dir nachfolgen, komm in mein Leben. Und ich werde es vorbeten und ich lade dich ein, dieses Gebet nachzubeten. Sag einfach, Herr Jesus, ohne dich bin ich verloren. Ich brauche dich in meinem Leben. Heute übergebe ich dir mein Leben. Sei du der Herr in meinem Leben. Ich möchte dir nachfolgen mit meinem ganzen Leben. Erfülle mein Leben mit deinem guten Heiligen Geist. Mit ganzem Herzen möchte ich mit und für dich leben. Danke für Freiheit, für Frieden. Im Namen von Jesus. Amen. Lass es den Leuten mal einen richtig großen Applaus geben, die dieses Gebet das erste Mal gesprochen haben.